und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, dem Podcast für Startups und Unternehmen, wenn es um gute Produktgestaltung geht. Mein Name ist Tim Schulz, ich bin Berater, Designer und Dozent für User Experience Design. Gemeinsam mit meinen Gästen diskutiere ich darüber, wie man gute, aber vor allen Dingen auch sinnvolle Produkte und Services entwickelt und was ein gutes Produkt überhaupt ausmacht. Heute werfen wir einen Blick auf ein Thema, das so wandelbar ist wie das Design selbst, nämlich die Lehre im Design. Wie wurde Design früher vermittelt? Welche Werte und Methoden prägten die Ausbildung? Und wie hat sich das bis heute verändert? In dieser Folge beleuchten wir unter anderem die Vergangenheit, analysieren den Status quo und wagen den Blick nach vorn. Was braucht eine zukunftsfähige Designlehre? Welche Kompetenzen müssen vermittelt werden? Und wie steht es eigentlich um das Thema Designforschung? Auf der Suche nach Antworten, Impulsen und vielleicht neuen Fragen unterstützt mich heute Professorin Ingrid Stahl von der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Ingrid ist Professorin für Mensch-Maschine-Interface-Design an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Sie studierte visuelle Kommunikation in Augsburg sowie an der University of Ulster in Belfast, Nordirland. Nach einer dreijährigen Festanstellung erhielt sie ein zweijähriges Stipendium für den Master of Arts an der Ohio State University in den USA. Im Mittelpunkt ihrer Masterarbeit standen die Themen User-Centered Design und Participatory Design. Ab 1997 war sie als Multimedia-Designerin bei der Siemens Design und Messe GmbH in München tätig. 2007 wechselte sie zur Agentur Design Affairs, ebenfalls in München, wo sie zunächst als User Interface Designerin und später als Principal User Interface Designerin arbeitete. Seit 2014 ist Ingrid Professorin für Mensch-Maschine-Interface-Design im Studiengang User Experience Design an der Technischen Hochschule in Ingolstadt, der im selben Jahr neu gegründet wurde. Ab 2015 war sie Studienfachberaterin, seit 2023 leitet sie das Bachelorprogramm UXD. Zudem ist sie in der Lehre des internationalen Masterprogramms UXD aktiv, das 2018 eingeführt wurde. Ingrid verfügt über umfangreiche Praxiserfahrung in den Bereichen Medizin und Gesundheitsdesign sowie der nutzerzentrierten Gestaltung bildschirmbasierter Interfaces. Ihre inhaltlichen Schwerpunkte liegen auf dem Themenfeld Design for Health sowie auf sozialen und gesellschaftlich relevanten Fragestellungen, die sie in ihre Lehre mit einbringt. Gemeinsam mit internationalen Kolleginnen gründete sie das Global Design Studio, eine kooperative, interdisziplinäre Lehrinitiative, die die Bereiche Industriedesign, Interaktionsdesign und Interface Design vereint. Beteiligt sind derzeit Hochschulen und Studierende aus Australien, Kanada, Schweden und Deutschland. Im Rahmen des Global Design Studios bearbeiten internationale Studierendenteams praxisorientierte Projekte im Bereich Health and Wellbeing in enger Zusammenarbeit mit Industriepartnern aus allen beteiligten Ländern. Ingrid ist Mitglied der German UPA sowie der Interaction Design Association. Hallo Ingrid, schön, dass du heute da bist und dass wir uns heute über das Thema Design in der Lehre unterhalten können.
Sehr gerne. Hallo Tim.
Bevor wir tiefer ins eigentliche Thema gehen, vielleicht kurz ein paar persönliche Fragen an dich. Vor deiner Zeit in der Lehre warst du ja beruflich als Designerin bzw. Gestalterin tätig. Vielleicht magst du uns erzählen, was hast du da genau gemacht und wo lagen denn oder wo liegen denn deine Schwerpunkte?
Also da muss ich ein bisschen ausholen. Es ist ja schon eine Weile her. Das heißt, mein ursprüngliches Studium war das klassische Grafikdesign. Also ich habe visuelle Kommunikation studiert. Und das ist natürlich schon ganz etwas anderes als wie das, was wir heute ja vermutlich auch unter Design verstehen oder auch das, was ich heute in der Lehre den jungen Leuten versuche beizubringen. Also es hat wirklich mit klassischem Grafikdesign gestartet, ging dann weiter in der Agentur mit Bereiche Multimedia, bis ich dann so in die Bereiche visuelle Kommunikation, Interface Design, ja eigentlich so reingerutscht bin. Es hat sich alles so ergeben, eins nach dem anderen, das war einfach auch der Entwicklung der Zeiten geschuldet. So würde ich das beschreiben. Ja.
Und wie bist du generell auf diesen Beruf gekommen, beziehungsweise was hat dich da so interessiert, dann, dich dafür zu entscheiden, dein berufliches Leben in die Richtung laufen zu lassen?
Also es gab eigentlich keinen entscheidenden Moment, wo ich so innegehalten habe und überlegt habe, was möchte ich da mit meinem Leben anfangen. Es hat sich wirklich entwickelt und zwar, also ich würde sagen, die Ursprünge waren vermutlich schon immer in mir verankert. Ich habe bereits als Kind schon immer gerne gezeichnet, gemalt, gebastelt, rumexperimentiert, nicht immer zur Freude meiner Mutter. Und es war tatsächlich so, dass also ich hatte drei Geschwister, mein ältester Bruder, der hat ziemlich früh zu mir gesagt, Bernhard Ingrid, du musst da weitermachen in dem Bereich, es gibt Design, das kannst du studieren. Und ich war dann noch relativ klein und für mich war das wahnsinnig aufregend und toll. Und ja, eigentlich war das ein nahtloser Übergang von Schule dann irgendwie, Mensch, genau das ist es, was ich machen will. Ich musste eigentlich nie überlegen. Es war, glaube ich, schon ja, sehr früh klar für mich und ja, ich habe es auch nicht bereut. Ich glaube, es war die richtige Entwicklung für mich.
Das ist ja ein schönes Fazit quasi, dann, dass man das dann im Nachhinein auch noch so sagen kann. Wir wollen ja heute über Design in der Lehre sprechen. Da fangen wir doch am besten damit an, wie du deine eigene Ausbildung wahrgenommen hast. Also war deine Ausbildung dann genauso, wie du dir das dann vorgestellt hast? Man hat ja ein bisschen eine Idee davon, wie man sich so ein Studium oder so eine Ausbildung vorstellt. Und hast du dich am Ende deiner Ausbildung dann auch fit für den Job gefühlt?
Also auch hierzu der Punkt, dass es ja wirklich eine komplett andere Zeit war. Also wenn ich jetzt mal so kurz zurück überlege, ich habe von 1988 bis 92 selber studiert, also das eigentliche Diplom damals, der Master kam ja dann später. Und ich glaube, man kann es überhaupt nicht vergleichen mit einem Designstudium von heute. Was habe ich mir vorgestellt? Wie gesagt, es war wirklich so, dass das so der große Wunsch, schon der große Traum von mir war. Ich bin einfach wahnsinnig motiviert, auch neugierig, vermutlich mit großen Augen in das ganze Studium reingegangen. Ich weiß gar nicht, ob ich so wahnsinnig große Erwartungen hatte. Das war eher so ein Aushupe, ich lasse das jetzt alles auf mich zukommen. Ich experimentiere hier. Das war für mich einfach wie so eine große Bühne. Also ich war einfach wahnsinnig neugierig und ich würde mal sagen, ich war sehr offen für alles. Fand es auch sehr spannend. Die Lehre selber, also wenn ich mir das so überlege, im Nachhinein, es gab noch keine E-Mails. Es war auch die Zeit, wo es wirklich losging mit den ersten Rechnern. Also es war wirklich während meines Studiums, ich weiß nicht, ich glaube, es war im dritten Semester, als wir die ersten Macs bekamen. Dann hatten wir so einen kleinen PC-Raum, da waren, ich weiß nicht mehr wie viele, 4 oder 5 von den Macs gestanden und die hätten für uns alle ausreichen sollen, was natürlich verrückt war. Entsprechend waren die sehr, sehr heiß begehrt. irgendwann haben wir gemerkt, wir müssen mit Listen arbeiten, man musste sich eintragen und es war natürlich unwahrscheinlich mühselig alles, weil die Rechner natürlich immer besetzt waren. Und das waren halt wirklich so die Anfänge, auch Thema E-Mail. Es gab keine E-Mails, also wir waren halt da wirklich vor Ort. Die Professoren, die hatten ihre Sprechstunde. Wenn man Glück hat, hat man die erreicht oder dann eben vor oder nach der Vorlesung. Es war ein komplett anderes Studieren. Also es ist eigentlich mit der heutigen Zeit wirklich nicht mehr zu vergleichen. Dann die andere Frage noch, ob ich mich am Ende fit für den Job gefühlt habe, nach meiner eigenen Ausbildung. Das ist jetzt natürlich vermutlich individuell bei jedem verschieden. Für mich selber würde ich sagen, ja, ich kann es tatsächlich mit ja ziemlich eindeutig beantworten, weil ich schon während meines Studiums nebenbei immer gearbeitet habe und so ab dem vierten Semester, nee, eigentlich nach dem Auslandsjahr, habe ich versucht, da auch in ein Grafikbüro reinzukommen, um dort zu arbeiten. Also, dass ich nicht mehr irgendeinen Job oder fairen Job mache zum Geld verdienen, sondern wirklich in die Branche reingehe. Und da hatte ich Glück, ich glaube, wie so oft in meinem Leben. Also, es hat alles irgendwie ziemlich reibungslos funktioniert. Ich hatte Glück, dass ich da wirklich in ein sehr renommiertes Grafikdesignbüro in Augsburg damals Unterschlupf gefunden habe, sozusagen. Das war das Büro von Hermann Ey. Hermann Ey war so einer von der, ja, ein Kind der Ulmer Schule, also sprich sehr stark geprägt von Bauhaus. Otto Eicher war nicht nur sein Lehrer, sondern später auch sein persönlicher Freund. Und das hat ihn wahnsinnig geprägt, aber dadurch auch mich. Und für mich war das unwahrscheinlich toll, dass ich da die letzte Zeit während des Studiums schon in diesem Büro arbeiten durfte. Also es war für mich natürlich viel, viel mehr als nur Geld verdienen, sondern ich habe wirklich viel gelernt. Und von daher, ich wurde dann auch übernommen nach dem Studium. Also es war wirklich, Auf Bayerisch sagt man Agmari Wiesen. Es war sehr einfach, der Übergang, ein sehr sanfter Übergang. Und die Zeit möchte ich auch nicht missen. Also das waren dann 3 Jahre, die ich dort verbracht habe, sehr viel gelernt. Aber dann kam natürlich auch so der Punkt, viel gelernt, wie geht's jetzt weiter? Also das war natürlich auch so der Punkt, wo ich dann schon das Bedürfnis auch verspürt habe, obwohl ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe, dort etwas zu verändern.
Du hast zum einen visuelle Kommunikation in Augsburg, aber auch zeitweise in Belfast und Ohio studiert. Konntest du da für dich zwischen den jeweiligen Ländern auch Unterschiede in der Art, wie Design gelehrt wurde, feststellen? Also gut, das ist natürlich jetzt nicht ein allgemeingültiger Vergleich wenn von 2, 3 Ländern, aber so für dich hast du schon das Gefühl gehabt, das war anders, als wir das oder zu deiner Zeit dann in Deutschland gemacht wurde? Und wenn ja, wie war das?
Die Unterschiede waren tatsächlich ziemlich groß. Belfast, Nordirland zu Deutschland vielleicht nicht ganz so stark unterschiedlich wie zu den USA. Was in Belfast aber ganz anders war und was ich auch wirklich sehr genossen habe, es war dieses ganze studentische Miteinander, das studentische Leben und somit auch die Lehre war ein ganz anderes wie in Deutschland. In Deutschland, also für mich damals in Augsburg war es so, wir hatten diese Räumlichkeiten. Damals war es in Augsburg auch noch in dem alten Hauptkrankenhaus, was von der Location her sehr, sehr cool war. Also es war ein toller Altbau, aber wir waren total isoliert auch von anderen Studiengängen, das zum einen. Und wir hatten eigentlich auch nicht wirklich Räume für uns, die wir nutzen konnten. In Belfast war das Studieren ein ganz anderes. Wir haben in der Uni gelebt. Also wir hatten alle unseren eigenen festen Platz in einem größeren Raum, wo wir uns eigentlich den ganzen Tag über aufgehalten haben. Es ist natürlich eine spannende Frage, weil das ganze Leben, vor allem zur damaligen Zeit, das war 92, es war eine Zeit, wo es auch in Belfast sehr viele Unruhen gab. Also es war schon eine turbulente Zeit und das spielt einfach alles mit rein. Das heißt, auch die Kommilitonen oder die Familien, die Eltern der Kommilitonen waren eigentlich relativ oder viele relativ arm. Das heißt, die hatten keine tollen Häuser, die Studierenden hatten keine schicken eigenen Zimmer oft. Das heißt, allein schon von dieser sozialen und von dieser gesellschaftlichen Situation heraus war es vielleicht auch selbstverständlicher, dass wir Räume in der Universität für uns hatten, wo wir uns aufhalten konnten. Und entsprechend war das ein ganz anderes Miteinander. Also das war eine Sache, die ich sehr, sehr geschätzt habe, die für mich natürlich gerade als, wenn man da als ausländischer Student hinkommt, super war, weil man ganz schnell eine enge Verbindung zu den Kommilitonen. Das waren so die Umstände. Also das war schon natürlich eine wirklich sehr, sehr spannende Zeit. Es war 1 Jahr, 2 Semester damals. Vom Fachlichen muss ich auf der anderen Seite sagen, war es ja, vielleicht eher einfacher. Also von dem, was ich gelernt habe, glaube ich, dass das Niveau tatsächlich in Deutschland, in Augsburg damals ein höheres war. Es war nicht so einfach, so gute Noten zu bekommen. Also es war ein angenehmes Studieren in Belfast. Aber nichtsdestotrotz, ich denke mir, die ganzen anderen Umstände, die Lebenserfahrung, die man macht, die waren unendlich wertvoll und die waren für mich tatsächlich auch ausschlaggebend, dass ich dann gesagt habe, ich möchte unbedingt noch mal ins Ausland. Als Student ist es optimal. Und das ist übrigens auch der Punkt, den ich heute meinen Studierenden immer wieder gebe. Also ich werde nicht müde, das zu betonen, dass sie die Chancen nutzen sollen, gerade als Student oder Studentin ins Ausland zu gehen. Es ist eine einmalige Gelegenheit. Also fachlich, was definitiv nicht schlecht, vielleicht vergleichbar. Später kam ja dann der Master eben in den USA und das war für mich komplett was anderes in jeglicher Hinsicht, sowohl von studentischem Leben, von Leben in den USA, aber vor allem auch dann fachlich tatsächlich. Das war ja von 1995 bis 1997 und auch hier war es wieder wirklich super spannend, weil es war die Zeit, ich kam darüber, wir bekamen sofort eine E-Mail-Adresse und es ging ja damals erst los mit E-Mails. Ja. Also auch hier eine super spannende Zeit. Es ging los mit Internet und es waren natürlich auch die Themen, auf die ich mich dann damals gestürzt habe. Ja, eben Richtung Multimedia, Richtung Interface. Ich kam ja von diesem klassischen Design und auch in dem Grafikbüro, wo ich tätig war, habe ich sehr viel gelernt. Aber das war dann plötzlich eine andere Welt für mich. Und rückblickend muss ich sagen, es war der perfekte Zeitpunkt. Es war wirklich der perfekte Zeitpunkt, weil Themen wie User-Centered Design-Prozess oder Participatory Design-Prozesse, da hat hier in Deutschland noch keiner davon geredet. Und da war es plötzlich, ja, State of the Art. Und also auch da habe ich dann erstmal große Augen gemacht und mir gedacht, hups, ich dachte, ich kann schon was, so in der Art, aber hier kann ich plötzlich viel, viel mehr, viel, viel Neues auch noch lernen. Und das war auch super. Also das war auch eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Es war für mich schon sehr anstrengend, dadurch, dass es eine Art Stipendium von der Uni war. Also studieren in Amerika ist ja sehr, sehr teuer. Vor allem der Master, vor allem als Ausländer. Und ich hatte quasi im Vorfeld, ich habe ein Stipendium von der Universität bekommen. Die hat mir das Ganze finanziert. Ich musste im Gegenzug aber auch für die Uni arbeiten, was im ersten Moment schon anstrengend war, weil es natürlich auch Zeit war, die ich investieren musste. Auf der anderen Seite war es aber dann wirklich eine super Erfahrung, weil es gab verschiedene Bereiche und ich wurde wirklich gefragt, in welchem Bereich ich tätig sein möchte. Und eine Option war die Lehre. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, ich habe ja auch schon Berufserfahrung und die Lehre, das könnte ich mir gut für mich vorstellen. Das wäre auch wieder was Neues, das würde ich gerne machen. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Grund, wieso ich jetzt hier sitze an der Technischen Hochschule. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel dabei gelernt. Ich habe natürlich auch Unterstützung bekommen. Auch da wurde man hingeführt. Im ersten, damals gab es noch Quartale, keine Semester, hat man einen Professor unterstützt. Und dann durfte man wirklich selber ran, wobei man auch Unterlagen natürlich bekommen hat. Aber ich habe dann wirklich einen Kurs, schon einen Hauptkurs für die Bacheloranden damals dann selbstständig unterrichten und lehren dürfen. Also in vielerlei Hinsicht war das wirklich eine tolle Erfahrung. Zum einen durch diese Erfahrung, die ich lernen durfte in der Lehre, also selber unterrichten. Dann eben auch fachlich für mich, hat es mich unwahrscheinlich weitergebracht, diese 2 Jahre. Und aber auch dort war das Studentenleben tatsächlich auch wieder ein anderes. Es war eigentlich ähnlich wie in Belfast. Auch dort hatten wir Masteranden, wir hatten auch einen eigenen Raum, wir hatten einen eigenen PC-Pool, ein eigenes Lab. Und auch dort war es so, dass wir eigentlich in der Universität gelebt haben. Und dadurch, dass der Campus auch so riesig war mit sehr, sehr vielen Studierenden, zigtausenden Studierenden, gab es auf dem Campus ein Recreation Center. Man konnte jegliche Sportart machen, die man nur wollte. Also es war wirklich toll. Also das heißt, wir waren einfach in der Uni, wir hatten unsere Vorlesungen oder unsere Tätigkeiten und dann hieß es irgendwann, ach ja, nachmittags, ich gehe schwimmen, wer geht mit? Man hatte in dem Sportzentrum sein Schließfach und hat da quasi jederzeit hingehen können. Es war sehr günstig oder wer macht Aerobic mit mir oder sonst etwas. Und dann ist man wieder zurück in das Lab für die Masteranden und am Abend ist man einfach noch weggegangen. Und dann irgendwann in der Wohnung war man eigentlich fast nur zum Schlafen, glaube ich. Und am nächsten Tag ging es einfach wieder weiter in der Uni und da haben wir gelebt. Und auch da war es, was damals auch wirklich eine ungewöhnliche Situation war, dass wir ein ungewöhnlicher Jahrgang an internationalen Studierenden waren, also von den Masteranden. Also ich kann mich an einen Abend erinnern, wir waren in der Kneipe, wir waren irgendwie zu viert oder fünft und jeder kam von einem anderen Kontinent, also nicht Land, sondern Kontinent. Und da saßen wir und irgendwann fiel es uns auf und es hat sich wirklich so eingeprägt, weil man gedacht hat, mein Gott, wie cool ist denn das? Einmaliges Erlebnis und davon zehre ich auch heute noch. Also ich habe, der eine Kollege hat eine Professur in den USA, eine andere Kollegin, die kommt aus Peru, aus Südamerika, die hat eine Professur in Australien, wir arbeiten eng zusammen. Und das sind eben alles Erlebnisse und Erfahrungen, sowohl fachlich wie auch menschlich, also in jeglicher Hinsicht, weshalb ich eben immer auch meine Studierenden oder unsere UXD-Studierenden ja, das ganze Thema im Ausland studieren wärmstens ans Herz lege und empfehle. Genau, also Unterschiede waren wirklich groß. Und ja, wenn man natürlich mehrere Erfahrungen sammeln kann, ist es natürlich optimal.
Ja, mit Bezug auf die Lehre fasse ich jetzt mal zusammen. Also es war, du hattest im Ausland eher dieses, da war es mehr miteinander und man hat mehr Zeit miteinander verbracht. Dafür war in Deutschland so gesehen, inhaltlich war es etwas strenger. Kann man das, glaube ich, so richtig so sagen? Oder streng ist vielleicht das blöde Wort. Nee, anspruchsvoll will ich auch nicht sagen. Aber so habe ich es ein bisschen jetzt wahrgenommen, ne? Also man hatte mehr Miteinander in deinen Auslandsjahren gehabt, als vielleicht jetzt in Deutschland war es dann vielleicht der Umgang miteinander steriler. Vielleicht trifft das ganz gut. Und dafür ein bisschen streng. Vielleicht bleib ich doch beim Wort streng.
Stimmt, jein. Also sowohl in Belfast wie auch in den USA war die Situation, dass wir besser gemeinsam lernen und leben, von der Universität aus gegeben. Und bei uns in Deutschland eben nicht, wir hatten die Räume nicht. Heißt aber nicht, dass wir nicht viel Kontakt hatten. Wir hatten das einfach privat gemacht. Also ich kann mich erinnern, wir hatten mittags, wenn da 2 Stunden Pause waren, dann ist man meistens zu demjenigen gegangen, der am nächsten wohnt. Und dann haben wir halt unsere Spaghetti mit Soße und Thunfisch, Sardellen und Kapern einfach selber gemacht in der Zeit. Oder wir haben uns auch sehr häufig am Abend wirklich getroffen, um gemeinsam zu arbeiten. Wir haben das schon gemacht. Der Zusammenhalt war auch sehr, sehr gut und sehr groß. Aber in den anderen Ländern wurde es tatsächlich so, wir hatten die Möglichkeit einfach in der Universität, was natürlich schon irgendwo einfacher ist. Und genau, also das war so zu der Situation. Vom Fachlichen würde ich sagen, mit Belfast, ähnlich, Belfast war es jetzt vielleicht vom Niveau her ein bisschen einfacher. USA war schon für mich eine Herausforderung, wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber es war schon für mich erstmal so ein Eye-Opener und einfach ein komplett neues Thema. Es war jetzt nicht unbedingt irgendwie strenger oder schwieriger, aber es war tatsächlich für mich so ein bisschen eine neue Welt, weil das einfach plötzlich ganz andere Themen waren. Und ich habe dann auch eine Website gemacht und habe dann Studien gemacht mit verschiedenen Agenturen und habe Tests gemacht und eben so dieses Thema Participatory Design, wirklich Leute einzuladen, um so diese Moods, also Themen und Methoden, die wir heute auch noch anwenden, mit denen bin ich da zum ersten Mal konfrontiert worden. Und das ist natürlich schon toll, wenn man sowas auch im Studium kennenlernen kann, weil man kann ja dann eben auch experimentieren, man kann Sachen ausprobieren, man hat auch nicht gleich den Druck, die man in der Agenturwelt auch hat. Und ja, so gesehen war das wirklich eine super Gelegenheit. Ja.
Du hast es gerade schon ein bisschen angeschnitten, erste Lehrerfahrung dann in Ohio, das quasi so mitgenommen, weil es sich ergeben hat. Dann kam 2014 dann für dich der Sprung in deine Professur. Was war denn dann für dich jetzt das Ausschlaggebende zu sagen, okay, ich tausche jetzt meine praktische berufliche Tätigkeit gegen die akademische Hochschullehre. Weil das ist es ja letztendlich. Also natürlich machen Professoren ja auch nebenher noch was, aber meistens ist es eine Vollzeitgeschichte, dann in die Lehre zu gehen, sodass man quasi den Beruf, den man ja eigentlich auch gerne macht, der steht ja dann hinten an erstmal. Oder die praktische Tätigkeit. So, was war da für dich der Punkt zu sagen, ich mache das?
Ich glaube, es war wieder der Wunsch nach einer Veränderung. Man muss dazu sagen, ich war ja fast 17 Jahre, also es war mehr wie 16 Jahre in einer Designagentur in München tätig. Ich habe es sehr, sehr gern gemacht. Ich habe mich auch wirklich wohl gefühlt, sonst wäre ich mit Sicherheit nicht so lange geblieben. Aber irgendwann kommt natürlich schon der Punkt, man wird ja auch selber älter, dass man sich überlegt, Zukunftsplanung, möchte ich so weitermachen? Möchte ich mich nochmal verändern? Wenn ja, und der Wunsch war schon da, dann muss man sich halt irgendwann auf die Hinterbeine stellen und überlegen, was will ich denn eigentlich machen? Vielleicht war es auch wieder ein bisschen Zufall, weil es gab bei uns in der Agentur ein paar Wechsel, also Leute, mit denen ich sehr eng zusammengearbeitet habe. Ich als Designer, die anderen waren Usability Engineer, also wir haben sehr eng, ich Design, die anderen Konzepte gemacht. Und eine ging, die den Bereich geleitet hat, mit der habe ich sehr eng zusammengearbeitet. Wir sind auch heute noch befreundet, arbeiten zum Teil zusammen. Dann ging die, das war schon irgendwo bisschen traurig vielleicht auch, weil man versteht sich gut, arbeitet gern zusammen. Die Nachfolgerin allerdings, die war genauso super. Auch mit der habe ich noch viel Kontakt. Die macht auch gerade einen Lehrauftrag jetzt hier bei uns in Ingolstadt. Auch mit der habe ich sehr intensiv zusammengearbeitet. Auch wir sind noch befreundet immer noch. Aber auch die ging dann irgendwann nach ein paar Jahren. Und das war dann wirklich so der Moment, wo ich so ein bisschen innegehalten habe. Und mir gedacht, also irgendwie, ich glaube, ich sollte mich vielleicht auch mal verändern. Wie gesagt, ich war nicht unglücklich in meiner Rolle. Ich habe es sehr, sehr gerne gemacht. Aber dann kam halt die Überlegung, okay, ja, was würde mich selber jetzt interessieren für die Zukunft, für die nächsten Jahre? Ich habe in der Zeit auch schon in Augsburg einen Lehrauftrag gemacht. Also ich habe das dann auch noch in Deutschland so ein Stück weit wiederholt, weil ich schon so ein bisschen im Hinterkopf vielleicht hatte, das könnte ich mir für später einfach mal vorstellen. Und ja, ich glaube, das war dann ein bisschen naheliegend. Die andere Option wäre gewesen, in einem Kundenbereich vielleicht da zu gucken, dass ich da wechseln kann. Also ich war sehr viel im medizinischen Bereich tätig, was ich auch heute noch sehr gern mache. Also so Themen Health, Wellbeing ist auch heute noch mein Schwerpunkt. Und dann war schon die Überlegung bei dem ein oder anderen großen Kunden vielleicht hier in der Designabteilung. Aber ich hatte dann so ein bisschen Sorge davor, dass es mir ganz ehrlich gesagt zu langweilig wird, weil dann macht man ja doch ein Kunde. Und das war auf der anderen Seite ja das, was ich an der Designagentur auch geschätzt habe, dass man so viele unterschiedliche Kunden hat. Auch wenn es doch öfter in einer Richtung geht. Bei mir war es eben Medizin, aber zum einen war es nicht nur Medizin und zum anderen waren es ja schon unterschiedliche Kunden auch. Also das heißt, die Karten wurden schon immer wieder neu gemischt. Und ja, dann kam halt irgendwann so die Überlegung in die Lehre. Und dann war natürlich schon so ein bisschen Ausschau halten nach einer Professur vermutlich naheliegend. Ja, ja, und so kam es, dass ich dann geguckt habe. Und dann irgendwann kam in Ingolstadt die Ausschreibung für Professur Mensch-Maschine-Interface-Design. Und ich habe das erfahren und haben mir gedacht, das ist jetzt spannend. Da ist eine technische Hochschule, die schreibt jetzt den Studiengang Mensch-Maschine-Interface-Design aus. Das hat mich neugierig gemacht. Und haben mir gedacht, also wenn die als technische Hochschule und auch natürlich mit BWL, wenn die jetzt so einen Studiengang User Experience Design aufbauen wollen, dann klingt das sehr spannend, weil das heißt für mich, die wissen, was sie wollen, die haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt und ja, das war dann für mich auch der ausschlaggebende Grund, dass ich mir gedacht habe, ich probiere es. Ich bewerbe mich.
Das heißt, das kommt quasi meine nächste Frage, welches Themengebiet du unterrichtest, ein bisschen überspringen. Du machst Mensch-Maschine-Interface-Design.
Ja.
Oder ist das zu kurz gegriffen?
Es ist richtig, das ist das, was ich schwerpunktmäßig mache. Aber was auch dazugehört, ist tatsächlich die Grundlagen. Das ist bestimmt auch der Reihenfolge geschuldet. Der Studiengang hat 2014 gestartet und ich war tatsächlich die Erste, die überhaupt für den Studiengang berufen wurde. Und ich war aber auch die erste Designerin an der Technischen Hochschule, die insgesamt berufen wurde. Und das heißt, dadurch, dass ich von Anfang an dabei war, war ganz klar, dass ich auch die ersten ein, zwei Semester die Grundlagen im Design abdecken musste oder abgedeckt habe, was ich auch sehr gerne mache. Es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es total spannend, wirklich so von der Pike auf, von Grund auf, die Leute abzuholen. Die haben keine Vorkenntnisse. Ja. Also da wirklich mit den Basics starten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch manchmal etwas mühselig. Und auch, aufwendig ist vielleicht der falsche Begriff, aber man hat natürlich die gesamte Kohorte und man muss natürlich da von der Pike auf jetzt versuchen, die Grundlagen erstmal zu vermitteln. Aber dann ist schon richtig, und dann geht es so schwerpunktmäßig Mensch-Maschine, Schnittstelle, Interface-Design, aber auch ein Kurs im Master Visual Interface-Design zum Beispiel ist dabei und natürlich Themen wie Abschlussarbeiten, die meistens, die ich betreue, in Richtung Design und Konzeption gehe. Genau. Mhm.
Beschreib uns doch mal deine methodischen Ansätze, die für dich bei deiner Lehre eine Rolle spielen und was ist dir da besonders wichtig und weshalb?
Also ich denke, da kommen wir jetzt wieder zurück zur USA, den User-Centered Design-Prozess, den ich damals kennenlernen durfte. Es war übrigens etwas frustrierend für mich, als ich wieder zurückkam nach Deutschland nach 2 Jahren, weil in der Zeit ist hier einfach nicht so viel passiert. Und es waren tatsächlich Themen, das hat noch einige Jahre gedauert. Also wir hatten dann auch in der Agentur, also ich habe angefangen als Multimedia-Designerin und dann ging es weiter eben Interface. Und ich kann mich nur gut erinnern, wie wir im Team wirklich immer dafür auch gekämpft haben bei den Kunden, dass man wirklich so einen User-Centered-Design-Prozess eigentlich einführen und etablieren muss, dass man die Leute mit an die Hand nehmen muss, dass man Usability-Tests machen muss. Also das stand ja damals wirklich noch am Anfang. An dem Thema, glaube ich, hat sich gar nicht so wahnsinnig viel geändert. Das heißt, es ist immer noch bei uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt und nicht nur bei mir beim Design, sondern auch bei den Kollegen. Auch wenn es um ja die konzeptionellen Geschichten geht, Programmierung, einfach ziemlich früh so einen quick and dirty kleinen Test machen, die ganze Methodikpalette von Persona kreieren, Low-Fidelity-Prototypen, High-Fidelity, klickbarer Prototypen, rausgehen, eine Studie machen, eine Umfrage machen, Interviews durchführen. Das sind jetzt alles Themen. Nicht alles davon mache ich, das meiste schon, aber viel überschneidet sich da tatsächlich auch mit den Kollegen. Also ja, eben so qualitative Nutzerstudien durchführen. Also solche Themen stehen bei uns ja auf dem Curriculum, die jetzt schwerpunktmäßig dann andere Kollegen machen, weil es dann ja auch zu sehr in die Breite geht. Also ich mache schon Schwerpunkt Design, visuelles Design, aber da gibt es eben viele Überschneidungen, gerade was die Methoden anbelangt. Und meiner Meinung nach, ich meine, wie gesagt, User-Centered Design gibt es schon sehr lange, aber ich glaube, man muss auch, und das ist jetzt auch nicht ganz neu, aber schon seit einiger Zeit so Themen wie Society-Centered Design, das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist. User-Centered Design, ja, aber es gibt ja auch Grenzen und es gibt auch Bereiche, wo man sagt, es reicht nicht nur den Nutzer anzuschauen, wir müssen uns auch das Umfeld anschauen. Das heißt, wir müssen diesen Radius oder diesen Winkel jetzt einfach größer machen. Was heißt es denn für die Gesellschaft? Amazon etwas zu bestellen, ist für den User eine bequeme Sache. Das ist ja wirklich toll. Ja? Also rein aus User-Centered-Design-Sicht ist das super, super bequem. Ich klicke zu Hause auf meinen Knopf und bekomme es am nächsten Tag zugeliefert. Aber was heißt es denn für die ganzen, für die Community? Was heißt es für die Leute, die in meiner Straße wohnen, wenn ständig die Gehsteige blockiert sind? Ja? Also das jetzt nur als banales Beispiel vielleicht. Aber das halte ich jetzt persönlich auch für sehr, sehr spannend, eben diesen Blickwinkel zu erweitern und auch den Studierenden es mitzugeben, über den Tellerrand hinaus zu blicken.
Und damit auch die Verantwortung als Designer und Designerin zu erweitern. Ja, das finde ich einen schönen Gedanken, ja.
Richtig. Also die Verantwortung, das ist ein gutes Stichwort, halte ich für sehr, sehr wichtig. Vielleicht war das auch so ein bisschen ein Grund, wieso ich mich auch in diesem Bereich Gesundheit immer sehr wohl gefühlt habe, weil ich da immer das Gefühl habe, das ist was Wichtiges. Gesundheit ist wichtig, aber auch Wellbeing, also dass es uns einfach gut geht in jeglicher Hinsicht. Und ja, also ich sehe schon so, dass Designer in ihrer Praxis wirklich eine Aufgabe, eine gesellschaftliche Aufgabe haben. Und ich sehe es für mich jetzt so, dass ich das auch den Studierenden weitergebe. Also das sehe ich jetzt so ein Stück weit auch für mich als meine Aufgabe. Ich habe viel gelernt in der Praxis und Themen ändern sich, die Zeiten ändern sich. Man muss mit der Zeit mitgehen mit den Themen. Aber eben auch das große Bild dabei, das große Picture dabei nicht aus den Augen verlieren.
Das ist tatsächlich auch ein Punkt, den mache ich in dem Lehrauftrag, den ich bei euch an der THE betreue. Es ist auch immer so, die Studierenden sind bei mir in der Themenwahl frei. Es gibt im Grunde nur eine Regel. Es darf bitte nicht, also sie brauchen mir nicht mit Projekten kommen, wo sie sagen, wir bauen das nächste Amazon oder das nächste TikTok oder so, weil das braucht es nicht mehr. Mhm. Ja? Und ich sage dann auch immer zu den Studierenden, Leute, die Welt ist voller Probleme. Das ist ja das Schöne, euch geht nie die Arbeit aus, niemals, nie, nie, niemals. Und das ist ja auch beruhigend. Und insofern macht euch da auch nicht klein, so, ne? Also wir brauchen nicht noch mehr Zeug kaufen und machen. Und ich mag jetzt da auch nicht zu idealistisch klingen, aber ihr habt eigentlich einen total schönen Job und da kann man so viel machen. Deswegen bitte, ihr seid frei in der Themenwahl, aber kommt mir nicht mit irgendwelchen Plattformen, wo dann Zeug gekauft wird oder wir Fotos von unseren Urlauben posten oder so. Ja, das das ist weg, das braucht es nicht mehr und das bringt auch keinem mehr was, habe ich den Eindruck. Im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, es ist zu viel und vielleicht müssen wir uns da ja auch wieder ein bisschen reduzieren. Ja? Also das ist schon was ich dann denen auch immer mitgebe, ja? Dass ich dann sage, nee, Leute, macht euch mal wirklich erstmal, nehmt euch auch Zeit für das Problem. Ich habe immer das Gefühl, wir haben keine Zeit mehr über Sachen nachzudenken. Nehmt euch die. Also ich schimpfe euch da nicht, wenn ihr nach 3 Wochen das Thema immer noch nicht ganz gerade gerückt habt. So ein Thema darf ja auch wachsen. Mhm. Insofern verstehe ich total, was du meinst, ja.
Finde ich auch sehr gut, auch wie du rangehst. Ich beobachte es auch oft, wenn die Leute, die eine Abschlussarbeit schreiben und dann beginnen sie mit der Recherche, also das Thema steht irgendwann und dann merken sie, oh, Woche für Woche vergeht und oh, man sieht ja sehr lange eigentlich nichts. Und da beruhige ich sie auch immer und sage, ihr arbeitet gerade an dem Fundament von der Arbeit. Nehmt euch die Zeit eben. Die Recherche ist unwahrscheinlich wichtig. Wenn man das zu schnell macht und das Fundament ist einfach wackelig, dann kann ich einen ganz tollen Turm oder Haus draufbauen. Aber wenn es dann einfällt oder Risse kriegt, dann ist es nicht so toll. Also da finde ich es auch sehr schön, dass du das auch so machst. Die da wirklich an die Hand nehmen, auch denen die Sicherheit zu geben und vor allem auch kritisches Denken. Also das ist mir schon auch sehr wichtig, wirklich, wie du auch gesagt hast, braucht man ja die nächste App, um irgendwas weiter zu konsumieren. Braucht man es wirklich oder können wir es nicht hinterfragen und dadurch auf ganz, ganz andere Lösungen, auf ganz andere Produktideen kommen?
Vor allem darf man ja auch nicht vergessen, das sind ja dann solche Dinge, sind ja sehr banale Themen und die werden irgendwann jetzt auch mit Punkt auf KI. Da sage ich immer zu dem, für sowas wird es euch irgendwann nicht mehr brauchen. Ihr habt viel wichtigere Themen vor euch, die von der Komplexität auch viel, viel heftiger sind. Und da müsst ihr rein. Das sind eure Dinge. Später irgendwelche Plattformen zusammenschrauben, da wird es uns irgendwann eines Tages nicht mehr für brauchen. Ist ja auch okay so, weil dann können wir nämlich unseren Hirnschmalz eben für die wichtigen Dinge einsetzen. Ja, das ist der Punkt, ja. Sorry? Ich glaube, jetzt habe ich dich unterbrochen, oder?
Nee, ich habe nur gerade Luft geholt, gerade überlegt, weil das Thema KI ist natürlich auch so ein großes Schlagwort. Und total. Ich glaube, wir stecken ja gerade drin in so einem Paradigmenwechsel. Und ich finde es aber auch ganz spannend mit den Studierenden zusammen. Also das ist natürlich bei uns auch Thema. Ich finde es sehr spannend und ich bin immer wieder fasziniert, wie doch kritisch die Studierenden auch sind. Ich glaube, die sind manchmal kritischer wie ich bei dem ganzen Thema. Also wir setzen das bewusst ein und ich sage, wir müssen uns ja sowieso damit auseinandersetzen und es ist ja gut, jetzt die Stärken kennenzulernen und dann aber zu sehen, okay, wo bin ich jetzt eben als Problemlöser vielleicht oder als Ideenfinder, wo bin jetzt ich gefragt und wo können mich die Tools auf der anderen Seite unterstützen? Also auch hier die kritische Auseinandersetzung zum einen bei den Themen draußen, aber dann eben auch bei so Themen wie KI ist wirklich sehr, sehr wichtig. Genau.
Mhm. Rückblickend auf deine Zeit als Studentin selbst bis hin zum heutigen Zeitpunkt. Wie hat sich da deiner Meinung nach die Lehre im Design verändert, also wirklich von damals zu heute? Und vor welchen Herausforderungen stehen die Studierenden heute und vor welchen Herausforderungen standen die Studierenden damals oder du in dem Fall?
Es ist tatsächlich irgendwie, es ist so ein bisschen, wenn ich zurückblicke, so komplett gewandelt, fast schon 180 Grad. Also wenn ich denke, Recherche damals, wir sind ja wirklich in die Bibliothek, wir sind in die Bücherei, man hat Zeitschriften gehabt, wir hatten einen gewissen Fundus an der Uni zur Verfügung, aber es war ja unwahrscheinlich mühselig, diese Recherchearbeit. Und also das war damals anstrengend und schwierig. Heute haben wir das Gegenteil, wir haben ja diese Informationsflut. Heute ist eher die Herausforderung, die Wahrheit herauszufiltern oder die wichtigen Sachen herauszufiltern. Also es ist eigentlich genau das Gegenteil. Damals war es schwierig, weil man nicht so leicht an die Informationen gekommen ist. Heute ist es schwierig, weil ich vermutlich oft zu viel Information habe und erstmal viel Zeit investieren muss, um die wichtigen Dinge herauszufiltern, herauszubekommen. Ein anderer Punkt ist, das hatten wir gerade ja schon angesprochen, dieses Thema KI, was schon Fluch und Segen zugleich ist, mit Sicherheit. Also es wird vieles erleichtern, es wird uns vieles abnehmen, es werden sich neue Chancen auftun, ja. Aber wir müssen uns eben kritisch damit auseinandersetzen. Und zwar eben alle, die Studierenden, wir Dozierenden. Welche Möglichkeiten gibt es und wo sind aber auch Gefahren? Und auch hier natürlich wirklich kritische Betrachtung von dem Tool, von den Ergebnissen aber auch, die man bekommt.
Gibt es Dinge in der Designlehre, die du kritisch betrachtest? Also gibt es Themen, die sich deiner Meinung nach grundlegend verändern müssten?
Ich kann jetzt insofern nö sagen, weil ich habe es ja selber in der Hand.
Das stimmt natürlich.
Das ist natürlich zum einen das Schöne an meinem Beruf, was ich immer noch wahrscheinlich täglich schätze, die Freiheit der Lehre. Also wir haben natürlich schon sehr, sehr viele Freiheiten. Was bringe ich den Studierenden bei? Wie bringe ich es ihnen bei? Wenn ich meinen Job nicht so gut mache, dann reflektieren die Studierenden das schon, was auch richtig ist. Meistens klappt es ganz gut. Aber also das zum einen, das ist das Positive. Auf der anderen Seite, was sich, glaube ich, auch geändert hat, ist dieser Punkt, dass es mehr in eine, was ich auch gut finde, in eine Interdisziplinarität geht. Dass es nicht mehr so dieses, ich meine, man merkt es ja auch an der Anzahl an Studiengängen, die es in Deutschland gibt. Es gibt nicht mehr diese 10, 20, 30 klassischen Studiengänge. Es gibt in Deutschland mittlerweile, ich glaube, über 18.000 verschiedene Studiengänge. Ja, das ist jetzt, kann man auch wieder so und so sehen. Einerseits ist es für die jungen Leute wahrscheinlich wahnsinnig schwierig, das Richtige für sich zu finden, weil auch hier wieder Informationsflut, was soll ich denn studieren? Auf der anderen Seite entstehen dann aber dadurch natürlich auch so, ja, vielleicht Nischen oder so Studiengänge wie jetzt eben User Experience Design, der ja schon sehr breit aufgestellt ist, wozu ich auch nach wie vor wirklich sehr, sehr stehe. Und ich glaube, die Form, die gab es ja früher so nicht. Also es war eher so, es gab so diese, man könnte fast schon sagen, Schubladen, ja. Also diese großen Container, wo die Bereiche drin waren, die sehr unterschiedlich waren. Und jetzt vermischt sich das Ganze weit mehr. Wie gesagt, man kann es kritisch sehen. Ich selber, also bezogen auf unseren Studiengang, finde es eigentlich sehr positiv, weil die Studierenden, und das versuchen wir auch immer nach außen sehr, sehr deutlich zu kommunizieren, gerade im Bachelor ein sehr breites Wissen vermittelt bekommen. Da hat man tatsächlich am Anfang so ein bisschen das Problem, die ersten paar Jahre User Experience Design. Wir waren damals mit dem Bachelor in Deutschland tatsächlich die ersten, die den Studiengang angeboten hatten. Entsprechend war man vielleicht schon ein bisschen exotisch auch. Hat sich ja mittlerweile geändert. Es ist etablierter, verbreiteter. Und dann hat man natürlich schon den ein oder anderen Studenten oder Studentin, die durch diesen Begriff Design im Studiengang sich mehr Design erwartet haben. Designanteil ist ungefähr ein Viertel bei uns, ja. Und ich finde es aber auch gut so. Und das sage ich, obwohl ich Designer bin. Vielleicht gerade deswegen, weil ich eben auch durch meine Praxiserfahrung in der Agentur die vielen Jahre gemerkt habe, es ist einfach unwahrscheinlich wichtig, wenn ich da ein breites Wissen habe. Also wenn ich sage den Studierenden immer am Anfang, es ist super, wenn ihr alle Sprachen lernt. Der Nachteil ist, die werden in der Regel, wir haben die Zeit nicht, dass ich aus denen super tolle Interface-Designer mache. Es kommen super tolle Interface-Designer raus, ein paar, die wirklich sagen, oh, das ist meins, da ist mein Schwerpunkt, darauf fokussiere ich mich. Aber wir haben jetzt auf der anderen Seite auch die Informatik und es werden in der Regel auch nicht die Top-Programmierer werden, weil wir breit aufgestellt sind. Ich sehe es aber nicht kritisch, weil es ist ein Bachelor und ich sage dann immer, meistens sehe ich ja schon noch ein, zwei Semestern, in welche Richtung die Leute gehen. Ist auch immer ganz interessant. Das erkennt man relativ früh. Aber die haben dann wirklich die Möglichkeit, sich auch später, entweder durch das Berufsleben oder durch einen Master, wirklich in die ein oder andere Sparte zu verfestigen oder da weiter in die Tiefe zu gehen. Und ich glaube, ich finde es deswegen auch so positiv, weil ich kann mich an viele Situationen erinnern in meiner beruflichen Laufbahn. Ich war wirklich so der visuelle Mensch, der Designer, Hardcore. Zwar schon mit dem Wissen um die Methoden, aber von der Programmierung hatte ich zu wenig Ahnung. Ich habe aber meistens mit Programmierern zusammengearbeitet. Und ich musste denen vertrauen. Also wenn ich ein Design hatte und ich wollte, dass der Programmierer oder das Team so umsetzt, es hat meistens super funktioniert. Die Zusammenarbeit war sehr positiv. Aber mir persönlich hat es gefehlt, dass ich zu wenig das selber einschätzen kann, wie viel Aufwand bedeutet es. Ist es jetzt eine schlechte Idee von mir, weil es einfach fast unmöglich ist, das so zu programmieren? Oder ist es jetzt relativ einfach? Ja? Also da hat mir diese Basis gefehlt. Und es hat mich persönlich damals ja, manchmal so ein bisschen gewurmt, weil man gedacht hat, ah, da mehr Wissen. Vielleicht hätte ich mich da auch mehr einarbeiten sollen, aber ich war halt dann einfach wirklich schwerpunktmäßig im visuellen Design tätig, was ich ja auch sehr gerne gemacht habe. Und darum sehe ich das eigentlich schon als Vorteil für die Studierenden heute, gerade auch bei uns im Studiengang. Und ich glaube, dadurch, dass wir das auch dann begonnen haben, nach außen zu kommunizieren, es ist immer ganz nett, wenn die Erstsemester kommen, am allerersten Tag mache ich immer so eine Umfrage. Ich frage die auch, was sie sich erwarten. Und ganz häufig kommt dann die Aussage, ja, mich interessiert beides, Design und Programmierung. Und deswegen bin ich hier. Und dann kann ich immer sagen, dann seid ihr goldrichtig. Es freut mich. Ich muss jetzt nichts korrigieren.
Wie steht es denn um das Thema Designforschung? Design, das kennst du ja vielleicht auch, hat ja leider oft so diesen Ruf einer verträumten, sehr freigeistigen Disziplin und wird im Ingenieursland Deutschland im Vergleich zur Ingenieurskunst vielleicht auch nicht immer so ernst genommen. Wie nimmst du das Thema Designforschung in der Lehre wahr oder im akademischen Kontext?
Auch hier kann man sagen, dass uns die USA oder Kollegen in den USA schon länger voraus sind. Ich habe damals sogar auch, also ich hätte die Option gehabt, da weiter drüben zu bleiben, zu promovieren, in die Designforschung zu gehen. Ich habe es mir wirklich überlegt und wollte dann aber wieder, dadurch, dass ich zu gerne praktisches Design gemacht habe, wollte ich dann auch wieder zurück und eben das mit Designagentur, Design machen. Designforschung wird in anderen Ländern größer geschrieben wie bei uns, aber es ist auch bei uns im Vormarsch. Also Designforschung ist ein Thema, das schon sehr stark zugenommen hat. Ich selber halte es auch für wichtig und für sehr, sehr spannend. Und da kommt jetzt wieder meine Kollegin, mit der ich damals den Master gemacht habe, die jetzt in Australien lehrt. Also wir haben zum Beispiel unser Global Design Studio etabliert. Wir arbeiten nicht nur wir beide zusammen, sondern auch mit einer anderen Kollegin, die auch eine Professur hat in Kanada, eine andere Kollegin in Schweden. Das ist jetzt Zufall, dass es alles Frauen sind tatsächlich. Uns verbindet, wir haben alle einen Design-Background, aber unterschiedliche Ausrichtungen, also Interaction Design, Produktdesign, visuelles Design. Und uns verbindet zusätzlich eben dieses Themengebiet, dieses Interessensgebiet Health Wellbeing. Das heißt, wir arbeiten zum Teil mit Studierenden zusammen, zum Teil machen wir Forschung miteinander. Wir versuchen Institutionen oder Firmen oder so wie hier in Ingolstadt das Klinikum, dass ich das mit einbinde für Projekte, für Arbeiten mit Studierenden, mit der Industrie. Und also das ist jetzt ein Bereich, der mich persönlich sehr interessiert und auch anspornt. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Also das quasi neben der Lehre, aber auch mit der Lehre zu machen. Und auch für die Studierenden ist es wieder sehr wertvoll, wenn die eben, also dann machen wir diesen Kurs komplett auf Englisch, damit wir eben mit den anderen zusammenarbeiten können. Und wenn die sich dann mit den Ergebnissen von den Produktdesign-Studierenden aus Brisbane, Australien auseinandersetzen oder ihre Informationen weitergeben nach Schweden oder nach Kanada an die Studierenden dort, ist es natürlich auch für die ein Mehrwert. Also Designforschung generell, glaube ich, auf dem aufsteigenden Ast, und das finde ich auch sehr gut so und wichtig.
Du bist aktuell Studiengangsleiterin im Bachelorstudiengang User Experience Design bei euch an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Wo würdest du User Experience Design im Gesamtkontext Design einordnen? UXler haben es ja oft nicht so einfach, sich einzuordnen. Wir haben es ja gerade ein bisschen angerissen, da so viele Disziplinen irgendwie auch ineinander laufen. Design, Psychologie, Technik und so weiter. Und ich merke das auch im Umgang mit den Studierenden auch, dass also Unsicherheit, so rum, hatte ich irgendwie damals auch, ne? Als ich mit dem Studium fertig war. Ich habe in Augsburg studiert und wusste dann, ich will das beruflich machen. Aber es war immer so, okay, alles klar, du bist irgendwie kein Psychologe, so ein Vollblut-Designer vielleicht auch nicht. Ja, und du bist auch kein Programmierer, so, wo geht die Reise hin? Also wo würdest du das wie ist das einzuordnen? Ich finde, wir Deutschen tun uns generell auch mit dem Begriff Design noch ein bisschen schwer. Das hatte ich in der vorherigen Folge mit Björn Vogler auch. Im Vergleich zum Internationalen haben wir, glaube ich, das Wort Design ist ein bisschen vorbelastet, halt einfach immer mit schön machen und so weiter. Und da hängt das im UXD natürlich dann auch drin, so ein bisschen. Also wo stehen wir da, deiner Meinung nach?
Ja, Kann ich nur bestätigen, Design im Englischen wird ganz anders verstanden. Also es ist viel größer quasi. Also die benutzen den Begriff für viel, viel mehr als wie nur bei uns. Wie du richtig gesagt hast, es ist immer so dieses ein bisschen hübsch machen. Das Wort mag ich natürlich gar nicht. Ich merke das auch immer wieder, wenn dann die Studierenden sagen, ah, dann hat mich die Tante gefragt, was ich jetzt studiere, und dann wird es kompliziert. Ja, ist natürlich auch tatsächlich so, eben weil wir breit aufgestellt sind, die Begriffe, die du genannt hast, Psychologie, das ist alles tatsächlich dabei, das ist alles drin. Und es ist auch wichtig, weil wir eben so doch fast schon interdisziplinär aufgestellt sind. Von der Gewichtung her bei uns, also so diesen visuellen Part, den wir hier lehren im Studiengang, wie gesagt, das ist ungefähr ein Viertel. Es ist auch, und das betone ich auch immer wieder, es ist kein Designstudiengang. Es ist ein technischer Studiengang. Man schließt mit dem Bachelor of Science ab und nicht mit dem Bachelor of Art. Also das betone ich auch wieder, auch bei der Werbung nach außen, damit dann nicht die falschen Erwartungen entstehen. Und ich gebe halt immer die Empfehlung, wie erkläre ich es jemanden, mit einfach kleine banale Beispiele zu suchen. Also die banalen Beispiele kennt jeder, das heißt der Fahrkartenautomat am Bahnhof. Und dann kann man eigentlich, finde ich, mal ganz gut erklären, worum es hier eigentlich geht.
Versuchen wir mal einen Blick in die Zukunft. Welche zukünftigen Herausforderungen in der Designlehre sind deiner Meinung nach zu erwarten? Und womit sollten die Lehrenden sich beschäftigen, um ihre Studierenden dann auf die oder auf ihre zukünftige Tätigkeit dann richtig vorzubereiten?
Also ich glaube, die Antwort ist jetzt so ein bisschen eine Zusammenfassung von Themen, die wir schon angerissen hatten. KI ist eine große Herausforderung und auch eine große Chance, die Studierenden dafür zu sensibilisieren und wirklich dieses Bewusstsein auch zu fördern und die Studierenden auch zu unterstützen, in Richtung Problemlösung zu denken, ja, und auch denen mit auf den Weg zu geben, dass sie eine Verantwortung haben für die Gesellschaft. Es geht eben nicht nur um etwas hübsch machen, es geht um viel, viel mehr. Persönlich würde ich mir auch wünschen, dass der Bereich Design, auch Designforschung, noch viel mehr etabliert wird in den Unternehmen. Viele große Unternehmen machen das schon. Leider beobachtet man immer noch, dass der Designer dann zu spät hinzugeholt wird. Der Designer sollte eigentlich von Anfang an mit im Boot sitzen. Auch wenn sein Hauptpart vielleicht etwas später kommt, aber gerade in puncto Problemlösung kann man wirklich, und es ist ja auch nachgewiesen durch Studien, ich denke jetzt so an Bitkom zum Beispiel, es gibt genügend Beispiele, wo wirklich belegt wird, wie Design und Designkompetenzen in Unternehmen den Mehrwert steigern, auch Gewinne und Umsatz steigern können. Und ich glaube, das müssen wir Designer uns selber immer wieder vor Augen führen, und ich in der Lehre möchte und sehe es auch als meine Aufgabe, dass ich das auch weitergebe den jungen Leuten, dass ich ihnen sage, ihr seid nicht die Hübschmacher, das seid ihr nicht, ihr seid viel, viel mehr und habt auch das Standing und kämpft auch dafür, dass ihr da rechtzeitig integriert werdet, dass ihr auch die Chance habt, neue Innovationen mit auf den Weg anzuschieben, neue Ideen reinzubringen oder eben Probleme zu lösen. Also wirklich Großdenken auch.
Eine Frage zum Schluss. Warum sollten sich junge Menschen dazu entschließen, ein Studium mit Schwerpunkt Design zu absolvieren?
Ich weiß nicht, ob sie das machen sollen. Denn ich denke, die große Frage ist, wer ist dafür geeignet? Wer fühlt sich dafür berufen? Es ist für mich schon, bei mir selber war es so, die Frage hat sich nie gestellt, wieso ich das mache. Es hat sich entwickelt, und auch das ist ein Punkt, den ich den Studierenden gerne immer sage, ganz am Anfang. Es braucht Leidenschaft, und die sollte man mitbringen. Das ist nicht für jeden geeignet, deswegen soll es nicht jeder machen, aber der sagt, Mensch, dafür brenne ich, das interessiert mich. Wenn die Studierenden ab und zu an der Arbeit sitzen und ich merke, jetzt sind sie richtig im Flow, jetzt sind sie richtig drin. Und wenn man so den Moment hat, wo man die Zeit vergisst, wenn man wirklich daran arbeitet, mit Leidenschaft, dann ist man an dem Punkt, wo ich sage, das ist das Richtige, das sollte man Design machen. Passt nicht für jeden. Ich glaube, diese Leidenschaft muss man aber auch in anderen Bereichen, also auch in der Programmierung braucht es das wahrscheinlich. Aber ich glaube, die große Frage ist, bringe ich die Voraussetzungen mit? Ist es das Richtige für mich? Und da muss man vielleicht in sich horchen, was mache ich gern? Wofür brenne ich? wofür, ja, bin ich bereit, viel, viel Zeit zu investieren, weil es mir einfach Spaß macht.
Sehr schönes Schlusswort. Wir sind auch schon am Ende jetzt unserer Zeit angekommen. Ingrid, ich danke dir herzlich für deine Zeit und für die spannenden Einblicke rund um das Thema Design in der Lehre. Vielen Dank.
Sehr gerne, Tim. Hat Spaß gemacht. Danke.
Freut mich. Danke. So, das war's für heute mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr konntet für euch und eure Projekte etwas mitnehmen. Wenn du selbst an aufregenden Produkten arbeitest oder jemanden kennst, der das tut, dann würde ich mich sehr freuen, von dir zu hören, denn dieser Podcast lebt von den spannenden Geschichten und Ideen meiner Zuhörer und Zuhörerinnen. Also, wenn du Lust auf einen interessanten Austausch hast, dann schreib mir einfach. Du erreichst mich unter experience@tim-schulz.de oder über das Kontaktformular meiner Webseite tim-schulz.de. Die Links dazu findest du dann hier in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und bis dahin eine gute Zeit.